Wir haben einen besonderen Sonntag, wir haben einen besonderen Gast und ich freue mich, dass der Asaf heute da ist. Ich war mit ihm im Frühjahr auf meiner allerersten Israel-Reise, muss ich in meinem Alter zu meiner Schande zugeben. Das war eine ganz besondere Studienreise gewesen. Das waren über 50 Pastoren und Gemeindeverantwortliche, und der Asaf hat ihnen quasi erklärt, wo der Hammer hängt und wie das alles geht, und hat uns unglaublich viel Wissen vermittelt, wo ich mich gefragt habe, woher weißt du so viel?
Ist das eine Frage
jetzt? Ja, das ist eine Frage.
Ja, grundsätzlich bin ich als Reiseleiter ausgebildet worden in Jerusalem. Das ist die Grundlage, und der Rest ist als Rest irgendwie gekommen.
Du bist, glaube ich, auch dort geboren, gell? Und das ist deine Heimat im Prinzip,
das
oder?
Das ist so. Ich bin in Israel geboren, aufgewachsen.
Wie lang?
Bis eine deutsche Frau mich exportierte.
Okay, eine deutsche Frau, und du wohnst jetzt in Deutschland?
Kurz hinter der Grenze.
Ihr wisst ja, ich wohne auch kurz hinter der Grenze. Also er wohnt in meinem Nachbardorf. Das ist jetzt kein Scherz.
Das ist
gerade in Moos. Das sind gerade so das Dörfli weiter. Ich habe gerade am Donnerstag, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich in den Himmel hochgeguckt und habe da so ein leicht Flugzeug fliegen sehen.
Ein Motorschirm meinst du?
Ein Motorschirm, Entschuldigung. Ein Motorschirm. Das ist er gewesen. Der ist da über meinem Haus rumgekreist und
ich habe ihn nicht gesehen.
Aber ich dich. Ja. Genau. Also, ihr werdet merken, wenn er jetzt über Israel erzählt, dass es nicht nur irgendwas Angelesenes ist, sondern dass er ist dort geboren. Es ist sein Herz dort. Er ist bei Kulturferienreisen für alle Reisen in biblische Orte verantwortlich. Und da ist der größte Bereich ist Israel. Und da sind wir jetzt gespannt drauf, Asaf, was du uns da alles mitgibst.
Danke. Fangen wir gleich an mit einem Vergleich. Und zwar Israel und die Schweiz im gleichen Maßstab. Sähe es so aus, aufeinander. Israel ist so groß wie die Hälfte der Schweiz. Wenn wir über ein Land reden, das wir aus der Landkarte kennen, dann ist es schwer, sich das vorzustellen, die Räumlichkeit. Wenn wir das mit dem vergleichen, was wir hier vor Ort haben, hilft das vielleicht. Schaut mal zusammen, das sähe im Gedankenspiel so aus, dass wir gerade nicht in Frauenfeld säßen, sondern in Jerusalem. Was ist das? Wittenwil? Gibt's das? Okay, das wäre Bethlehem. Tel Aviv wäre Schleitheim. Das heißt, Deutschland ist das Mittelmeer in dem Vergleich. Horb am Neckar, irgendwo im Süddeutschen, das wäre Haifa, die Hafenstadt. Der See Genezareth wäre Reutlingen. Allerdings wäre die Straße von hier nach Reutlingen deutlich besser. Beersheba würde bei Altdorf, da würde die Wüste beginnen bei Altdorf. Vielleicht tut es auch für manche im Moment das, aber so 100 Kilometer südlich von hier würde eine Wüste beginnen. Und zum Schluss Eilat, für israelische Verhältnisse ist es hinter Mond nochmal ein Stück, am weitesten, was man sich vorstellen kann. Das wäre schon auf der italienischen Seite, kurz hinter der Grenze. Wir machen einige Eindrücke, einfach nur lassen die Landschaft auf uns wirken. Ein paar Landschaftsaufnahmen, hier die Wüste Negev, dann im Norden, Israel hat Wasser. Das stimmt nicht, wenn man sagt, Israel hat kein Wasser, nur es ist anders verteilt. Das ist nicht hier im Herbst, sondern in Galiläa. Das gibt's auch. Sogar das ist nicht im Thurgau aufgenommen worden, sondern unweit von Nazareth. Das am Toten Meer ist doch eine ganz andere Welt. Nicht vergessen, es ist wie die Hälfte der Schweiz. Und diese Vielfalt am Mittelmeer zum Beispiel, hier Frühjahr im Jerusalemer Bergland, Kulturlandschaften seit langem, der See Genezareth im Winter, recht grün, immer noch der See Genezareth, Golanhöhen, es ist nicht täglich so, aber auch hier ist es nicht täglich mit Schnee bedeckt im Winter. und dann im Sommer als Schmelzwasser. Hochsommer im Jordantal, Winter bei Jerusalem. Die sind nicht gepflanzt, die Alpenveilchen, Zyklamen. Im Januar blühen sie. Ja, Israels Parlament. Skigebiet, das gibt's auch. Ist leider, der Tagespass ist teurer als in St. Moritz, aber das gibt's. Ja, freundlich ist man auch. In Samarien einheimische Iris. Kartoffelanbau in der Wüste Negev, im nördlichen Teil. Grotten am Mittelmeer. Der Boden vom Totenmeer. Ihr merkt, die Vielfalt ist unvorstellbar für so eine winzige Fläche im Prinzip. Wenn du in Israel einschläfst im Bus, das hat der Uwe nicht geschafft, oder? Nee, aber andere schon. Das ist typbedingt. Auf der Reise schläfst du im Bus ein, 20 Minuten später wirst du wach und du bist wie irgendwie von der Westküste zur Ostküste der USA gekommen in 20 Minuten. Die Wüste ist in Israel nicht aus Sand, sondern aus Kalk und Dolomit, nur ohne Vegetation. Und dann im Norden der gleiche Boden, nur mit Vegetation, mit mehr Niederschlägen. Und das nördlichste tropische Gewässer der Welt am Roten Meer mit Delfinen und Korallenriffen. Man kann theoretisch an einem Tag zwischen Bananenstauden schwimmen am See Genezareth und dann bei den Delfinen Süden nach 450 Kilometer Fahrt und am nächsten Tag wieder rauf und Skifahren. Granit schon an der Grenze zu Ägypten mit Akazien wie im Sinai landschaftlich. Das muss man erklären, diese Vielfalt. Und zwar hilft uns ein Mönch, Heinrich Bünting, hieß er, kommt aus Hannover. 1583 hat er dieses Gemälde gemalt und er sagt, die ganze Welt, so nennt er das Gemälde, die ganze Welt in einem Kleeblatt. Da sieht man drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika. Und in der Mitte, im Nabel dieser Blume, Jerusalem. Der Mönch meint es geografisch und theologisch. Jerusalem ist ein Nabel, ein Schnittpunkt. Im Biblischen sowieso. Und er hat recht. Da trifft sich Geografie und Theologie. Schauen wir mal zusammen auf den Schnittpunkt des Landes. Wir sehen, dass da, wo das kleine Land liegt, vier verschiedene Farben aufeinandertreffen. Und das gibt's auf unserer Welt auf so einem kleinen Raum nicht nochmal. Das sind Weltklimazonen. Das heißt, wie sieht die Landschaft aus da draußen? Und wie ist die Kultur, die in dieser Landschaft entsteht in den letzten Jahrtausenden? Und da kommt der Mittelmeerraum mit der Steppe, mit der Wüste und der Savanne zusammen. Und das gibt schon eine kleine Erklärung, warum es so unterschiedlich aussieht im kleinen Land. Schauen wir mal auf die Routen der Zugvögel. Über das kleine Land verläuft die weltdichteste Zugvogelstraße. 500 Millionen zweimal im Jahr Vögel fliegen über das kleine Land. Warum machen sie das? Wie so ein Trichter, Flaschenhals, kommen sie über das kleine Land. Der Grund liegt hier, das ist das Mittelmeer. Und über dem Mittelmeer fliegen die wenigsten Zugvögel. Generell, sie wollen nicht über Wasser fliegen, weil sie keine Thermik haben und keinen Motorschirm. Sie verfolgen die Küste und auf der anderen Seite machen sie einen Bogen um die arabische Wüste aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, da sind die Frauen verschleiert und es gibt nichts zu sehen. Grund Nummer zwei, es ist Wüste, wo kann man rasten, also Vögel. Und zu fressen und trinken gibt es wenig. Von daher kommen sie über das kleine Land nach Afrika und zurück. Das nennt man Brücke. Es ist die einzige Landbrücke zwischen drei Kontinenten. Und das ist bei Menschen das genau das gleiche Prinzip, wenn sie keine Flugzeuge benutzen, und das war nun mal im Laufe der Geschichte bis vor kurzem so, dann müssen sie über das Land laufen. Und wenn du hier wie Abraham aus dem Zwei-Stromland kommst und du willst nach Ägypten, dann machst du einen Bogen um die Wüste und umgerechnet 1100 Kilometer Umweg, damit du nicht über die Wüste läufst, die kürzeste Strecke, sondern so rum im fruchtbaren, sogenannten fruchtbaren Halbmond. Die Zeit vergeht, wenn das zur Zeit Abrahams Realität ist, die einzige Straße zwischen den Zivilisationen, überspringen wir 1800 Jahre zur Zeit Jesu und wir sehen, es gibt schon mehr Zivilisationen, viel mehr, aber immer noch eine Straße, die diese verbindet und die verläuft durch das Land Israel. Durchgangsland. Und das ist vielleicht ein zentraler Punkt in der Geschichte des Landes und vielleicht könnte es auch einige Fragen beantworten, was ist so besonders für Gott an diesem kleinen, nicht so wichtigen Land im Prinzip. Wenn ein Römer zum Beispiel Nordafrika einnehmen will, militärisch, das haben sie gewollt. Wie machen sie das? Über Israel. Sie müssen mit Militär über Israel, über das Land oder Judäa damals. Wenn Persien angegriffen wird von Ägypten, müssen sie über das kleine Land. Auch wenn du nicht vorhast, das Land zu erobern, musst du das Land erobern, wenn du den Rest willst. Und so sieht dann die Zeittafel aus. Schauen wir mal. Hier oben neu, unten früher. Israel, der Staat Israel existiert seit 70 Jahren. Das ist relativ kurz in seiner modernen Form. Da sind die verschiedenen Epochen. Hier ist die Zeitenwende im römischen Zeitalter. Und diese ganzen Völker haben das Land kontrolliert und die meisten von ihnen kamen unangemeldet und haben vergessen zu gehen nach der Eroberung. Das Land ist umkämpfter als jedes andere Land auf unserer Welt, historisch gesehen, ganz sicher auf einen Quadratmeter runtergerechnet. Das könnt ihr gerne nachschauen. Und wenn in diesem Land etwas passiert, dann erfährt früher die ganze Welt viel schneller wegen dieser zentralen Lage davon. In einer Welt ohne Handy, Telefon, noch nicht mal eine ordentliche Post gab es oder eine Zeitung. Nur Menschen, Mund, Ohr, Gespräche. Die besondere Rolle des sogenannten Schulhofes, der Schulhof Gottes nennen wir das, in den Gott immer wieder Menschen schickt, beginnt mit weniger Plastik als auf dem Bild, aber ähnlich. Ein Mann namens Abraham bekommt einen Befehl, geh dahin nach Kanaan. Kanaan, das gleiche Land heute wie Israel, das Land hat mehrere Namen. Er lässt sich dort nieder und lebt vielleicht mit weniger Plastik als diese Beduinen auf dem Foto zu sehen, aber nicht viel anders. In seinem Alltag, in seiner Lebensweise, in den Umständen. Die Architektur des Hauses sah nicht viel anders aus, zum Beispiel. Und die Sitten und Bräuche auch nicht. Abraham ist der Startschuss und vielleicht 800 Jahre nach Abraham baut David eine Hauptstadt. Er gründet eine Hauptstadt in einem ausgewachsenen Dorf namens Jerusalem, da oben sehen wir eine Computersimulation links. Hier ist der Königspalast, Regierungsviertel. Und da in der Aufnahme rechts ist das Ausgrabungsareal von diesem Gebiet. Das Tal ist hier rechts zu sehen. Der Ölberg ist da oben rechts. Da im oberen Teil von der Computersimulation sehen wir den Tempel, das erste Haus für die Gegenwart Gottes, nicht durch David, sondern durch seinen Sohn Salomon gebaut, 1900 vor Christi Geburt, um den Dreh. 1000 Jahre vergehen und zur Zeit Jesu sieht der Tempel in Jerusalem deutlich anders aus. Jesus nimmt Bezug auf diesen Tempel. Der Tempel ist auch nach der Kreuzigung und Auferstehung das religiöse Zentrum nicht nur des allgemeinen Volkes, sondern auch der Urgemeinde in Jerusalem. Nicht vergessen, Jesus kritisiert vieles, was da im Tempel läuft, aber nicht die Existenz des Tempels. Es ist ein gigantischer Bau gewesen aus diesem Modell, das ist ein gebautes Modell. Können wir uns vorstellen vielleicht, wie sich die Jünger fühlten, als die in Jerusalem ankamen. Sie hatten einen ähnlichen Blickwinkel auf den Tempel, wie wir hier auf dieses Modell vom Ölberg. Und so könnte es vielleicht aussehen, Jesus unterrichtet und predigt, meistens im Hof des Tempels, aber einige Male auch hier am Ölberg. Jesus sagte, kein Stein wird auf dem anderen liegen bleiben. Und das ist um 70 nach Christi Geburt der Fall gewesen. Wir sehen im Gemälde im Hintergrund den Untergang des Tempels an einem heißen Sommertag im Juli 70 nach Christi Geburt. Wir sehen hier den Leuchter, den siebenarmigen Leuchter, wie er vom Tempel verschwindet. Wir wissen, dass er sehr wahrscheinlich nach Rom gekommen ist. Das ist verewigt in Rom auf einem Titusbogen irgendwo. Lesen wir aus dem 3. Mose vor. Also will ich das Land Wüste machen, dass eure Feinde, die darinnen wohnen werden, sich davon entsetzen sollen. Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen und das Schwert hinter euch her ausziehen, dass euer Land zur Wüste und eure Städte zu Ruinen werden. Der 3. Mose ist geschrieben worden oder gesagt worden, der Text, lange bevor die Israeliten überhaupt ins Land kamen. Die sind noch in der Wüste. Und schon wird es prophezeit, dass das Land zerstört wird. Wir lesen aus dem 5. Mose. Die Israeliten sind immer noch nicht im Land. Josua hat sie nicht über den Jordan ins Land geführt. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Welt bis ans andere. Dazu wirst du unter denselben Völkern kein bleibend Wesen haben. Und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. Denn der Herr wird dir da selbst ein bebendes Herz geben und verschmachtete Augen und eine verdorrte Seele, dass dein Leben wird von dir schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Eine Prophetie über das Schicksal der Juden. Leider ist das in der Tat meistens so gewesen im Laufe der Geschichte, selbst hier in der Schweiz, jahrhundertelang. Der ewige Jude dort im Gemälde im Hintergrund dargestellt. Als ich irgendwann meinen Vater mit 13 gefragt habe, Papa, wieso bist du eigentlich aus Budapest nach Israel gekommen? Dann sagte er, darum, damit du als freier Mensch aufwächst und keine Angst hast bei anderen Gastgebern, die dich eigentlich nicht wirklich annehmen. Jesaja prophezeit, wie sehr viele Prophetien, über die Rückführung. Denn Gott wird sich Jakob erbarmen und Israel noch erwählen und wird sie in ihr Land einsetzen. Irgendwann werden sie wohl aufstehen und zurückkehren in die historische Heimat. Für die meisten eine schöne Prophetie. Aber 1882 kommt eine Kehrtwende und die Juden fangen an, wie viele europäische Völker, sich zu bilden als Nation. Nun, wohin? Ein Bruchteil von ihnen ist überzeugt vom Zionismus. Diese politische Bewegung half ihnen, zurück in die historische Heimat zu gehen und dort eine Schutzstätte oder hoffentlich ein Staat eines Tages aufbauen. Was wir auf dem Foto sehen, ist die erste jüdische Kolonie von 1882 mit der Synagoge im Hintergrund. Die erste zu Zion heißt sie. Heute 350.000 Einwohner. Wir sehen hier zwei Pioniere auf einer Aufnahme. Es ist ein Kibbutz später. In den 30ern, übrigens da bin ich her, aus diesem Ort, zählt mal zusammen, wie viele Bäume da auf dem Foto zu sehen sind. Ja, sie haben Sand gekauft und zwei, drei Baracken drauf aufgestellt, später noch zwei, Zaun drum und sie pflanzen etwas. Sie überzeugen Pflanzen, die sollten da wachsen. Schaut mal, heute ist das genau der Ort, es ist der gleiche Ort, ich wiederhole es. Dieser Sand ist genau da, in einem grünen Wohngebiet. Und wir zitieren aus Amos: Ich will das Gefängnis meines Volkes Israel wenden, und sie werden Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich will sie einpflanzen in ihr Land, dass sie aus dem Lande, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden sollen. Das ist die Gründung von einem neuen Ort. Diese Familien parzellierten Sanddünen, die sie gekauft haben, 1909. Sie haben eine Skizze gemalt und Parzellen draufgezogen, nummeriert, und jede Familie zieht eine Muschel mit einer Nummer. Und so weiß jede Familie, wo sie ihr Haus baut. Und 100 Jahre später ist das genau der gleiche Ort. Tel Aviv. Tel Aviv ist halb so groß wie Jerusalem, im Übrigen. Die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden, sagt Hesekiel. Und wir hätten hier mehrere Prophetien über den Wiederaufbau bringen können. Das Land ist nicht leer geblieben. Das Land ist arabisch-muslimisch geworden in einem langsamen Prozess. Erst heidnisch, dann christlich, dann mehrheitlich muslimisch. Und das sorgte für Schwierigkeiten, die sich in jeder Tagesschau oder in jeder siebten melden. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir Menschen irgendwann in diesem Land zwischen Mittelmeer und Jordan lernen werden, miteinander vernünftig zu leben. Vielleicht ist es eine Frage von 50 oder 100 Jahren, aber ich bin zuversichtlich. Im Sinne von Jesaja lesen wir den Vers weiter, den wir gelesen haben. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch erwählen und wird sie in ihr Land einsetzen. Und der Fremde wird sich ihnen anschließen und sie werden sich dem Haus Jakob zugesellen. Haben wir das gehört? Sie werden sich dem Haus Jakob zugesellen und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort bringen. Ich bin eher optimistisch. Im Hintergrund sehen wir ein paar Eindrücke von heute über die Lebensqualität und Entwicklungsstand in Israel zu unserer Zeit. Und wir lesen aus dem 5. Mose vor: Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es einnehmen, und er wird dir wohltun. In der Tat, wohltun, das ist die Gesamtlebensqualität, laut UNESCO übrigens. Israel ist in der Gesamtlebensqualität, im Humanentwicklungsindex, vor Luxemburg, Japan, Belgien, Frankreich, Österreich, Finnland. Wer hätte das gedacht? Im Ernst. Innerhalb von kürzester Zeit, mit vielen Problemen, nicht perfekt, aber wohl ist dort schon. Diese Kinder, es ist 1944, sind die Großeltern von diesen Kindern. Es sind zwei Generationen dazwischen. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Enkel sind. Aber es ist die Großelterngeneration. Wer hätte 1944 gedacht, dass diese Menschen ihren Kindern und Enkeln dieses Leben ermöglichen werden? Keiner. Vermutlich keiner. Zitieren wir mal diesen Mann. Als er auf den Füßen stand, erreichte er 1,49 Meter. Also ich muss die Hand runterschrauben. David Ben-Gurion, Israels erster Premierminister: Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Im Falle Israels im 20. Jahrhundert ist es in der Tat so. Was hat das mit euch zu tun? Oh ja, viel. Das ist nicht irgendwie da ein Land, das sich immer nervigerweise meldet mit bösen Nachrichten. Es ist auch zum Teil eure Heimat. Die Wurzeln liegen da. Vergiss nicht, sagt Paulus, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Wer das sehen will, der kann zwar die Tagesschau anstellen, aber ob das hilft? Es gibt keinen Ersatz, man soll sich ein Eigenbild machen. Und zwar zitieren wir aus dem 1. Mose 13: Mache dich auf und ziehe durch das Land in die Länge und die Breite. Und das macht ihr als Gemeinde. Es ist schon konkret, wir schrauben unsere Perspektive ein paar Stockwerke tiefer als eben in der Predigt und versuchen es ganz normal in Augenhöhe uns anzuschauen, wie sieht es aus, was haben wir zwei uns dabei gedacht. Der Uwe ist zu mir nach Hause gekommen. Es ist ja bei der Entfernung zwischen uns ja logisch, oder? Terrasse, Kaffee. Und dann sagt der Uwe, ja, er könnte sich das und das vorstellen. Es muss also, sollen schon gute Unterkünfte sein, aber bezahlbar. Ruhig, aber zentral. Wir wollen uns bewegen, aber auch viel sehen. Darum müssen wir den Bus ja einsetzen, aber viel bewegen. Wir wollen auch verschiedene Themen. Unser Leitfaden ist ja die Bibel. Das ist ja der rote Faden für die Planung und auch auf der Reise. Aber man ignoriert wohl nicht das Hier und Jetzt. Bitte auch die und die und die Themen. Gesellschaft, Geschichte, Aktualität, Politik, Natur. Die Ansprüche waren da. Ja, die Ansprüche waren da. Der Uwe ist eine Art Qualitätssiegel. Er hat dafür gesorgt. Ich war eher die Handbremse. Und wir mussten dann so festlegen, dass das sinnvoll ist und auch Spaß macht. Ich meine, es sind Ferien. Und die Studienreise mit den Pastoren, die war einfach eine Zeitausbeutung. Das kann man mit Nicht-Pastoren kaum wiederholen. Also, es wird ab Zürich losgehen. Kloten, die Flüge, wie Uwe schon sagte, haben wir die Kapazität erhöht. Ein Wunder, dass das geklappt hat. Und das ist das, was wir uns im Konzept überlegt haben. Erst gibt es eine Nacht, ist das die Reihenfolge? Jawohl. Erst eine Nacht im Süden, in der Wüste Negev. Dann geht es richtig in die Wüste, Wüstencamp. Drei Nächte gibt es in Jerusalem und zwei Nächte am See Genezareth. Alles zusammen macht 7. 7 Nächte, eine Woche, 8 Tage. Und das ist die Aufteilung. Wie kann man sich vorstellen? Wir zeigen nicht jede einzelne Stätte, das macht gar keinen Sinn. Dann braucht man die Reise gar nicht machen. Es gibt Prospekte und da ist alles beschrieben. Wo sind die? Die liegen draußen an der Infotheke. Da sieht man alles im Detail, aber die Idee dahinter und die Vorstellung, die zeigen wir hier. So muss man sich vorstellen, man kommt in Tel Aviv am Flughafen an und da draußen wartet der Reisebus, der ist dann keine Katastrophe, der ist höchstens 4 Jahre alt und hat Panoramafenster. Dann muss man sagen, es wird meistens vorgestellt, ja, wir fahren in die Wüste, bestimmt da draußen die Kamele und romantisch und schlechte Straße, aber so sieht die Straße erstmal lange aus. Das ist nicht so ganz romantisch, aber es hat den Vorteil, der Raumwiderstand ist klein. Man ist schnell da, 2 Stunden, etwas weniger, 1:50 ist man schon da in der ersten Unterkunft. Ein Kibbutz-Gästehaus oder Hotel im Kibbutz-Gelände. So einfach, aber sympathisch, Bungalows und im Wohngebiet. Also man sieht schon erste Eindrücke von dieser speziellen Idee namens Kibbutz und sicher kommt es zur Sprache. Der nächste Tag ist der Umgebung gewidmet, nämlich Wüste. Man kann sich kaum vorstellen, dass man eben noch im Flieger saß und dann geht man schlafen irgendwo in so einer Landschaft. Aber wenn die Sonne aufgeht, sieht man sie. Und das Thema Wüste, dafür haben wir einiges, für einiges gesorgt, dass man das erleben kann selbst. Am späten Nachmittag kommt man da im Wüstencamp an. Und diese Tiere wissen schon, dass sie reserviert sind. Nach einer gewissen Übung werdet ihr so reiten, nur ohne Sattel bei uns im Budget. Ein Kamelritt gehört dazu. Gott sei Dank nur eine halbe Stunde. Nachher ist man einfach nur froh, dass man wieder seine eigenen Beine nutzen kann, falls man sie noch nutzen kann. Die Unterkunft ist ganz schön und romantisch, wirklich. Es ist liebevoll gemacht und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schläft man im großen Gemeinschaftszelt. Ja. Ja, das ist reserviert. Ab einem gewissen Alter, ich gehöre schon dazu, ist das ein Abenteuer mit Menschen, die man sonst so kennt. Eine Nacht zu verbringen in diesem Gemeinschaftszelt, es ist schön. Uwe hat es gemacht, oder? Nein. Der Uwe hat es nicht gemacht. Stimmt. Okay. Aber ich meine, es überleben diese Nacht alle. Wenn man will. Es ist speziell. Es gibt schon WCs und Duschen, so wie auf dem guten Campingplatz, nicht im Zelt. Und falls manche von euch nachts wollen, dann muss man aufstehen und den Weg zwischen den anderen finden. Es gibt auch die Möglichkeit, Zimmer zu buchen. Das ist gegen Aufpreis, ist alles da geschildert, kann man ankreuzen. Muss man wissen, wer wirklich in der Wüste sein will. Naja, es geht mit weniger Komfort natürlich besser. Es ist eine Nacht, und am nächsten Tag geht es erstmal ans Tote Meer. Das muss sein, das ist undenkbar, wenn man da keinen Badestopp macht. Jericho, die Stadt, ist historisch, biblisch wichtig, auch politisch, weil es heute im palästinensischen Vollautonomiegebiet liegt. Und dort ist einiges vorgesehen, auch eine Begegnung, oder? Mit Menschen vor Ort. Es geht rauf nach Jerusalem. Man denkt, oh, was, so viel an einem Tag? Ja, die Fahrt zwischen Jericho und Jerusalem ist 20 Minuten. Die Übernachtung ist im Ballungsraum Jerusalem, nicht in Jerusalem selbst. Wir haben eine spezielle Unterkunft gewählt, nämlich in Beit Jala. Das ist eine Kleinstadt direkt zwischen Jerusalem und Bethlehem. Ihr habt die Entfernungen vorhin gesehen, oder? Mit, wie ist das? Wittenwil. Irgendwo zwischen hier und Wittenwil übernachtet man. Das ist ein palästinensisches Missionswerk mit Gästehaus und auf jeden Fall sehr eindrücklich. Und ein gutes Haus, eine gute Unterkunft, die Gruppen sind da zufrieden plus. So, die Eindrücke. In der Umgebung eine Wanderung ist vorgesehen auf einer historischen, sehr schönen Route, aber auch historisch, nämlich alle in der Bibel sind drauf gelaufen. Das ist der Weg im zentralen Gebirge des Landes zwischen dem ganzen Land im Prinzip und Ägypten. Wer ist nicht drauf gelaufen, weiß ich nicht. Biblisch recht gut, alle. Sicher Jesus auch, mit Sicherheit. In der Flucht nach Ägypten zum ersten Mal und später ganz sicher nochmal. Und die Erzväter auf jeden Fall. In Jerusalem ist Zeit für Altstadt und uralte Stadt, inklusive das. Das ist der Hiskia-Tunnel in der Davidstadt, da wo alles begonnen hat. Da kann man auch durch Wasser laufen im Tunnel. Wer nicht will, muss nicht, aber es ist ein Gefühl, ich bin Indiana Jones. In der Neustadt sind auch die Mastpunkte drinnen. Wir gehen nicht auf alles ein, das macht keinen Sinn. Wir haben uns überlegt, was sinnvoll ist und auch freie Zeit muss auch sein, ausgeglichen. Über Samarien geht es, das ist der Berg Gerizim und Sichem, die Begegnung mit der samaritanischen Frau ist irgendwo in dem Teil gewesen, geht es an den See Genezareth. Silo wird besucht, das religiöse geistliche Zentrum Israels, lange Jahre vor Jerusalem. Und so ist die Unterkunft am See Genezareth, auch in einem Kibbutz, aber in einem separaten Ferienareal. Ganz gut. Also es steigert sich langsam, immer. Hier der Speisesaal mit Blick, also es ist direkt am See. Und die Küche ist ein Problem. Man muss vorher zwischen 2 und 3 Kilo auf jeden Fall abnehmen, damit man wieder auf das Gleiche kommt. Die Küche kann ruhig mit 4 Sterne plus konkurrieren, mit Sicherheit. Ich bin viel unterwegs, auch in anderen Ländern, auch in der Schweiz. Es ist eine gute Küche, versprochen. Der See Genezareth, natürlich muss er sein. Die Evangelien kommen zur Sprache, werden lebendig. Und rauf auf die Golanhöhen mit aktuellem Blick auf das eher Üble, was in Syrien passiert. Es ist, denke ich, wäre undenkbar oder es wäre eine Beleidigung für die eigene Intelligenz, da zu sein und nicht darüber zu reden, was drüben in Syrien läuft. In Israel ist alles gut, Menschen sind beschäftigt mit, was pflanze ich im Vorgarten im Herbst und wo buche ich die nächsten Ferien hin. Und in Syrien ist es nicht so. Über das Mittelmeer, Caesarea Maritima und sonstige Plätze geht es zurück zum Flughafen und nach Hause. Das war eine Woche. Ja, danke.